Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Führung ist kein Prozess. Führung ist vor allem radikale Haltung. In dieser Folge spreche ich mit Abdelhalim Ben Salem. Und Abdelhalim liebt Strukturen, ist mit 6 Geschwistern groß geworden und weiß ganz genau, warum Leadership endlich wieder menschlich werden muss. Wir haben über Logistik, Gerechtigkeit und Mut gesprochen und darüber, warum man Menschen nicht einfach optimieren kann. Hört selbst. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Equality 365. Heute zu Gast der wunderbare Abdelhalim. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, Abdelhalim, stell dich doch gerne selber einmal vor. Was macht dich aus? Wer bist du? Was möchtest du auch von und über dich teilen?
Ja, vielen Dank, Isabel, für die Einladung. Und wer bin ich? Was macht mich aus? Was will ich teilen? Das sind so große Fragen für mich, die du von Anfang an stellst. Ich könnte anfangen und sagen, ich bin Abdelhalim, ich bin Mitte 30, bin verheiratet, habe 2 wundervolle Kinder, bin Abteilungsleiter. Aber ich möchte gerne mehr teilen. Mich zeichnet natürlich viel, viel mehr aus als dieser reine klassische Berufsweg. Ich bin Muslim, ich bin Sohn, ich bin Bruder, ich bin Freund, ich bin aber auch Mentor. Und je nachdem, wo ich bin, möchte ich gerne diese ganze Palette an Mensch zeigen. Und ich möchte nicht immer derjenige sein, der nur dieses verkörpert, was vermeintlich außen steht, sondern ich möchte gerne der Mensch sein, der ich in allen Art und Weisen bin. Und dazu gehört es, in einen Raum reinzukommen, wo man das auch sein darf. Und ich hoffe, dass dieser Voll. Raum heute dazu da ist, um Abdelhalim komplett von seiner Seite zeigen zu können.
Ja, psychologische Sicherheit, ne? Ist das, was du da ansprichst. Ganz cool. Wir hatten gerade einen kleinen technischen Defekt und du hast einen Satz gerade gesagt, den ich eben mitschreiben durfte, den ich super cool fand. Und zwar hast du gesagt, ich bin jemand, der gerne in einen Raum kommt und dort das Ungewisse auf sich zukommen lässt.
Ja, absolut. Ich habe immer das Gefühl, dass wir Menschen immer alles kontrollieren möchten, dass wir immer alles für uns haben können. Und Kontrolle abzugeben oder Neugier zu entfachen, ist ein ganz, ganz tolles Tool und sehr, sehr spannend. Ich lese gerade ein spannendes Buch, das heißt Tiny Experiments, und da geht es genau darum, diese Neugier aufrecht zu erhalten. Wir kommen immer ganz schnell in alte Muster rein und ja, das machen wir so, weil es schon immer so ist, und Veränderungen lassen wir nicht zu. Und diese kindliche Neugier aufrechtzuerhalten ist so, so spannend. Und ich habe das Glück, 2 tolle Kinder zu haben, die mich jeden Tag auf das Neue herausfordern mit gewissen Fragen, wo ich denke, okay, wie kommt das jetzt zustande? Mein Sohn fragt mich, Papa, warum ist das so oder warum ist das so? Und das zwingt mich wieder, das Kind in mir aufzuwecken und zu sagen, okay, nicht alles ist selbstverständlich, nicht alles ist so klar, wie wir Erwachsene meinen. Und die Welt aus Kinderaugen manchmal zu sehen, ist so, so toll und so spannend. Da können wir extrem viel draus lernen.
Mega. Was glaubst du denn, wo kommt denn deine Neugierde her? Also ich finde das total spannend. Ich meine, du hast auch einen Podcast, ne? Ich habe damals irgendwie gesagt, so, das war mit ein Grund, auch wieso ich gestartet habe, weil mich einfach Menschen unglaublich interessieren und ich liebe diesen Austausch, ne? Woher kommt deine Neugier? Neugierde, Entschuldigung.
Ja, vielleicht das Leben an sich, ja. Ich hab's gesagt, ich bin aufgewachsen mit einer Großfamilie. Ich habe 6 tolle Brüder, wo jeder Einzelne eine tolle Persönlichkeit hat. Und das Leben an sich weckt die Neugierde. Du musst es halt einfach nur sehen und du musst dafür offen sein. Ich bin in einer Kultur aufgewachsen mit verschiedenen Menschen. Ich hatte türkische Freunde als Freunde, dann hatte ich afrikanische, äthiopische, deutsche Freunde. Mein Leben ist da geprägt, dass es eine gewisse Neugier erwartet wird. Und das habe ich versucht, nochmal zu verinnerlichen und zu sagen, hey, es ist nicht immer alles gleich, es ist nicht immer alles das Monotone, sondern ich habe mir bewusst gesagt, sei offen, auch wenn du nicht die Meinung vertrittst, die der andere vielleicht jetzt gerade vertretet. So bleibe ich halt einfach nur offen. Und ich möchte immer Dinge verstehen. Das ist so mein Ding. Ich möchte immer so Dinge verstehen. Warum bist du überzeugt, das zu tun? Warum bist du überzeugt, dass das richtig ist? Ich liebe es, in die Diskussion zu gehen, auf eine schöne Art und Weise mit Menschen mich zu unterhalten, ähnlich wie bei dir. Der Mensch interessiert mich total. Und da hilft auf jeden Fall neugierig sein. Und es ist für mich was Schönes. Also ich saug davon so, so viel Energie. Da sagt meine Frau auch immer so, ja, du redest immer mit so vielen Leuten. Und da heißt es, ja, das ist doch das Leben, das ist so spannend, ja. Was bewegt die Leute? Wer sind die? Was machen die? Also, es, ja.
Ja, und tatsächlich, ne, nur wenn du Fragen so stellst, kannst du ja auch wirklich Perspektiven wahrnehmen, ne? Sonst bist du halt immer in deiner eigenen Welt und Bubble und man dreht sich nur um sich selbst. Und ich glaube, das ist eh die größte Gefahr, die wir auch heute sehr, 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 sehr häufig in unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt in der Politik oder auch in der Wirtschaftsszene, dass wir uns immer sehr gerne und sehr viel in unserer eigenen Bubble, in unserem eigenen Kosmos bewegen, aber eben nicht diesen Perspektivwechsel wagen. Jetzt hast du aber gerade zwei Sachen gesagt. Du hast gesagt, ja, du willst mal irgendwie den Prozess verstehen und monoton, ne, ist ja irgendwie langweilig. Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast es gerade selber erwähnt, sechs Geschwister, monoton war es wahrscheinlich bei euch zu Hause nie. Sechs Brüder noch dazu. Ich finde das so krass. Deine arme Mama wollte ich gerade sagen.
Sagt aber jeder, das sagt aber
Ja,
gleich jeder. Das ist
ja.
so das Erste, wenn man sagt, boah, sechs Brüder und dann, ah, deine arme Mama.
Ja.
Ja, also war sehr wild natürlich die
Ja,
Kindheit,
wild, genau.
aber unglaublich schön jetzt im Nachhinein. Also wir haben auch einen sehr, sehr engen Abstand zueinander.
Ja.
Und ja, rückblickend betrachtet war alles wirklich schön, auch jetzt so die harten Momente. Also ich habe jetzt aus meiner Kindheit viel, viel gelernt, auch in Bezug auf meine Mutter, wie sie Dinge angenommen hat, wie sie uns großgezogen hat, welche Selbstverständlichkeit. Also ich bin ja selber jetzt Papa und dann fehlt mir manchmal dieser Drive. Und meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder und dann zählen wir immer auf noch hoch. Also wir waren ja insgesamt sieben Kinder zu Hause und dann
Verrückt,
guckt
ja.
meine Frau mich da manchmal an und denkt sich so, ja, und ich stell dir jetzt mal vor, noch plus fünf.
Ja, ist
Also
krass.
das ist ja unglaublich, aber es ist so schön, trotzdem zu sehen, jetzt die Augen meiner Mutter zu sehen. Und sie hat das nicht mit einer Art und Weise gemacht, wo sie sagt, sie hat was verpasst oder ähnliches. Ihr Glück hat sie darin gefunden, uns großzuziehen. Und ihr
Ja.
Glück war darin, uns erfolgreich zu sehen, was das auch immer bedeutet, Erfolg. Und das ist im Nachhinein wirklich sehr, sehr schön.
Ja. Wo bist du? Also welches Geschwisterchen bist du quasi?
Ja, ich bin der Fünfte, wenn du jetzt von oben
Ah,
kommst.
okay. Okay, das heißt, du
Genau,
hast
ich
ein
habe
paar ältere Brüder auch.
genau,
Spannend,
genau.
spannend.
Ja, also ich habe es geliebt und jeder Einzelne hat halt seine Rolle bei uns jetzt. Also sie sind alle für mich wie meine Freunde. Du hast immer
Ja.
einen Spielpartner gehabt. Wir haben jetzt auch immer jemanden, mit dem man was teilen kann und ähnliches. Wir machen einmal im Jahr, wir sind jetzt alle auch berufstätig natürlich und haben Familie. Aber wir machen einmal im Jahr, machen wir so einen Brüder-Trip, wo es dann
Geil.
irgendwo hingeht. Letztes Jahr war es nach Portugal. Und das ist natürlich schön, ja, wenn man das da aufrechterhalten kann.
Voll, voll. Naja, und auch, dass ihr überhaupt diese Bindung zueinander habt, auch das ist ja nicht gegeben, ne? Nicht jedes Geschwisterchen mag irgendwie das andere und wird irgendwie so groß, dass man sich auch im Erwachsenenalter noch versteht. Also auch das geht ja anders. Von daher hat deine Mutter da mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Job gemacht. Würde mich mal interessieren, wenn dein Leben heute eine Zieh- und Sprichkarte wäre, ne? Du hast ja selber einen Podcast Zieh und Sprich. Und ich habe mich gefragt, welche Farbe ziehst du und was ist dort die Headline?
Also meine Karte wäre die grüne Karte. Grün steht für Lifestyle, also das Leben. Und Headline wäre Vertraue dem Prozess tatsächlich, weil ich in meiner Kindheit und meiner Jugend oft dieses Ungeduldige hatte. Ich hatte jetzt nie immer das Vertrauen in meine Skills. Ich hatte nie das Vertrauen, oh, das kannst du gut, das, was du machst, ist besonders, sondern man hat immer mit sich selbst zu kämpfen und man hat ja leider die Angewohnheit, sich kleiner zu sehen, als man ist. Und da würde ich grün nehmen fürs Leben und einfach wirklich sagen, vertraut dem Prozess, wie man auch so sagt, alles zu seiner Zeit. Und es ist wirklich so, du musst dich mit dir selber identifizieren, dass du weißt, was du verkörpern willst, wer du wirklich bist. Und dazu gehört die Kindheit dazu, da gehört das Berufsleben dazu, da gehören Freunde dazu, da das herauszukriegen. Und wenn du das mal weißt, das ist so Schöne am Leben, wenn du weißt, für was du stehst, dann ist alles kein Problem für dich. Weil ich stehe dahinter, das ist ja genauso wie im Berufsleben. Wenn du weißt, du machst das aus dem Grund, dann kannst du ganz anders dahinter stehen. Wie wenn du Dinge machst, die gemacht werden müssen, weil sie seit 20 Jahren so sind, dann hast du keine Grundlage, Dinge anzunehmen oder zu verändern.
Glaubst du, dass es irgendwas gäbe, was du heute anders machen würdest, wenn du auch eine Schwester gehabt hättest?
Oh, das ist eine spannende Frage.
Ja, ich hab da gerade drüber nachgedacht.
Ja, also sicherlich vielleicht noch mehr in die andere Rolle sich reinversetzen zu können, ja, in die weibliche Perspektive, dass man dann sagt, okay, ich bin es gewohnt, auch von meiner Sprache, also dass ich immer die männliche Form nutze. Das kommt aber davon, dass ich halt eben nur Brüder hatte und wir zu Hause auch wirklich immer nur im männlichen Kontext gesprochen haben. Aber ich glaube, noch mehr diese weibliche oder diese Frauenseite zu sehen, die habe ich sehr, sehr krass in Form von meiner Mutter, dass ich sehe, sie ist eine starke Frau, sie hat wirklich auf Dinge verzichtet, die wir heutzutage nicht tun würden. Und später dann auch mit meiner Frau einen Menschen an meiner Seite bekommen, die wirklich mir das auch noch mehr aufzeigen konnte, ja.
Ja, sehr spannend. Jetzt arbeitest du ja auch in der Logistik, wie ich weiß. Und du hast gerade auch schon gesagt, ne, du liebst irgendwie so optimierte Prozesse, du bist neugierig. Was gibt oder gibt es denn in deinem Leben auch einen Ort oder eine Situation oder Momente, in denen totales Chaos für dich okay ist? Und wie gehst du damit dann um?
Ja, Chaos ist grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes. Du musst halt das annehmen können. Ja, nicht alles ist kontrollierbar. Ja, und ich möchte auch nicht alles kontrollieren. Ich möchte, wie ich vorher auch gesagt habe, nur Dinge verstehen. Und wenn ich Dinge verstanden habe, dann ist so ein Chaos auch in Ordnung, für mich. In der Logistik haben wir eigentlich nur pures Chaos. Es sieht noch immer so geordnet aus. Wir müssen mit Dingen konfrontiert werden, wo wir in kürzer Zeit reagieren müssen. Wir haben Dinge auf Events zu liefern, wo eine gewisse Deadline vorhanden ist, wo wir liefern müssen, abliefern müssen. Und zu wissen, dass du nicht alles kontrollieren kannst, ist so ein krasses Tool oder so hilft mir total, dass ich sage, umarme das Chaos, sei dem Chaos willkommen, weil dann kannst du auch Dinge im Nachhinein verbessern. Weil wenn du so hart getaktet bist und dann kommt irgendwas und tut dich dann aus der Bahn werfen, das ist dann meistens das, wo du drüber stolperst. Aber wenn du von Anfang an weißt, okay, es können Dinge passieren, es werden Dinge passieren, dann kannst du auch ganz, ganz anders damit umgehen. Und Chaos habe ich im Berufsleben, habe ich zu Hause in den Kinderzimmern, da habe ich im Privaten. Und es ist okay, was ich gelernt habe zu sagen, es ist okay, dass jetzt nicht alles an seinem Platz steht. Es ist okay, wenn das mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und das auch zulassen und nicht so verkrampft denken.
Und wie gelingt es dir, diese Kontrolle wirklich auch abzugeben, ne? Weil das ist, ich finde, das ist die größte Kernkompetenz unserer Leistungsgesellschaft, in der wir ja leben. So, weil viele von uns sind ja so, ne? So dieses Perfektionistische, dieses Leistungsorientierte, das muss klappen und deswegen halte ich jetzt überall alles fest und kontrolliere das bis zum Get-No, damit wir ja irgendwie auf dem richtigen Pfad bleiben. Und ich finde das so spannend. Wie gelingt es dir da wirklich, dich zurückzulehnen, zu sagen, nee, das überlasse ich jetzt anderen, weil ich bin nicht hier, um zu kontrollieren, ich bin eher hier, um zu navigieren und zu unterstützen, ne?
Ja, wie schaffe ich das? Letztendlich weiß ich und habe es auch erlebt, dass Dinge nicht so kommen, wie ich sie mir vorstelle. Und was ich jetzt für mich dann immer getan habe, ich habe früher immer gesagt, ey, ich muss um 6 Uhr aufstehen und mache dann meinen Sport und mache dann mein Workout und alles und habe immer gesagt, 6 Uhr, wenn nicht, dann hast du so versagt. So, das war so voll in mein Mindset. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, dass ich mir jetzt einfach sage, ich möchte am Tag Sport machen. Ich lasse mir einfach diese Freiheit. Der ganze Tag steht zur Verfügung. Warum muss es unbedingt 6 Uhr sein? Warum mache ich mir selber diesen Druck? Und das versuche ich zu übertragen, dass ich sage, hey, es gibt gewisse Dinge, die erledigt werden müssen. jetzt im Berufskontext, dass wir sagen, hey, das steht an, das müssen wir abarbeiten. Aber die Freiheit lassen, wann und wie, das hilft oft. Mhm. Ich habe oft auch noch die Gewohnheit, wenn ich sehe, E-Mails abzuarbeiten, wir haben gemeinsames Postfach und da kommt eine Anfrage rein, was erledigt werden muss. Und dann sehe ich schon meinen Finger wieder rumzittert und so, ja, wer macht das jetzt? Warum haben die das noch nicht gesehen? Warum wird das nicht erledigt? Und dann tue ich mich immer wieder selber hervorrufen und sagen, hey, kein Druck. Irgendwann im Laufe des Tages wird es sicherlich erledigt. Und das hilft mir, das immer wieder hervorzurufen und zu sagen, entspann dich, zieh alles mal ein bisschen auseinander. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass dieses perfektionistisch und dieser Druckaufbau sehr künstlich ist und oft von dir selber aufgebauscht wird.
Sehr wahr. Dankeschön. Jetzt habe ich gelesen, dass du wohl in dein Studium hineingerutscht bist. Ja. Ne? Was war denn dein ursprünglicher Plan?
Ja, mein Plan war es, mal Lehrer zu werden tatsächlich. Ich wollte immer unterrichten. Das habe ich mir jetzt irgendwie jetzt nochmal über Umwege ermöglicht. Aber ja, das Leben kommt, wie es kommt. Also ich hatte nie geplant, Logistik zu studieren. Ich hatte nie geplant, an einer Hochschule zu studieren. Man kommt ja irgendwie durchs Leben und versucht, also ich hatte nie diesen klaren Plan, ich hatte zu Hause jetzt auch nie jemanden, der jetzt mit mir hingesetzt hat und gesagt, hey, wohin willst du jetzt in 5 Jahren sein oder in 8 Jahren, wir hatten da ganz andere Themen. Und so bin ich da reingerutscht und habe dann aber schnell gemerkt, okay, das liegt mir. Und ich sage immer, jeder kann gut sein in dem, was er tut, aber ob es dann am Ende deine Leidenschaft ist, ist halt wieder was anderes. Der Plan, wie gesagt, war es immer zu unterrichten, Wissen zu vermitteln, Wissen weiterzugeben. Das habe ich mir jetzt in Form von Führungskraft dann auf der einen Seite ermöglicht. Dann bin ich noch Dozent an der IHK, wo ich auch unterrichten darf, bin nebenbei auch noch Mentor. Also dann nimmst du dir so deine Bedürfnisse dann von woanders raus, aber die Logistik war es in erster Linie jetzt nie.
Ja, ja, spannend. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ne? Ob da deine Leidenschaft auch steckt oder ob das einfach nur etwas ist, in dem du gut bist und du im Prinzip tatsächlich deinen Purpose dann in dem Lehren eher findest, ne?
Ja, also ich bin gut in dem, was ich tue, und es macht auch Spaß. Also ich mag schon Prozesse zu optimieren. Ich mag es auch, den anderen Blickwinkel zu sehen, und die Logistik ist halt so spannend, weil wir am Ende der Kette sind, einer ganzen Supply Chain, einer Wertschöpfungskette, und da zu verstehen, okay, wenn vorne was passiert, sind nicht wir die Buhmänner und müssen alles ausbaden, sondern die Produktion zu verstehen und sagen, okay, ihr seid im Verzug, aber was können wir tun, um gemeinsam unser Ziel zu erreichen? Das ist immer das, was ich sage. Also wir hängen ja alle irgendwo zusammen und wir müssen prozessübergeordnet denken. Es hört nicht in der Produktion auf und sagst, ja, okay, das Gerät ist jetzt produziert und soll die Logistik mal machen, was sie denkt. Und es ist auch nicht so, dass die Logistik wartet an ihren Toren und sagen, hey, ohne Produkt können wir nichts versenden oder ähnliches. Dieses Ineinander. Und die Logistik hat mir viel gegeben, auch in Bezug Mensch zu verstehen und ineinandergreifende Dinge zu verstehen. Und wir meinen ja immer, okay, ich sage jetzt was und der andere muss das so annehmen und versteht nicht meinen Punkt. Und in der Logistik verstehst du ganz schnell, dass du manchmal nicht der Verursacher bist, aber du musst es verbessern und du musst dafür Sorge tragen, dass es geliefert wird.
Spannend.
Da bringt es jetzt nichts, Finger zu zeigen und sagen, ja, die Produktion hat, ja, das kann alles sein, das können wir später angucken, aber jetzt geht es doch mal, den Kunden zu beliefern, jetzt geht es doch mal,
eine Lösung zu finden. Gucken, ja.
Eine Lösung zu finden. Und das zu lernen, Dinge zu parken und zu sagen, es ist offensichtlich, dass ich nicht schuld bin, aber ich helfe jetzt bei der Lösung und nicht nach dem Problem. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt rückblickend, man erzählt ja immer seine Geschichte rückwärts im Leben, ist es ein absoluter Gewinn für mich, in der Logistik tätig zu sein.
Das klingt spannend. Ich finde, ich habe da gerade so eine Parallele zum systemischen Denken oder auch Arbeiten. In der Systemik sagen wir im Prinzip, dass gerade wenn du in so einem Konflikt bist, dass nie nur eine Person der Grund dafür ist, sondern immer alle Menschen, die involviert sind. Das heißt, jeder einzelne Mensch kann sich in jedem Streit, in jeder Herausforderung, in jeder unangenehmen Situation immer auch die Frage stellen, was ist mein Anteil hier und inwiefern hätte ich das irgendwie, das System hier verändern können, indem ich vielleicht auch anders reagiert hätte. Ne? Ist ganz spannend, weil das machen wir fast nie. Wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann sagen wir immer, die anderen sind schuld. Immer. So, und wir stellen uns
Ja,
selten die
das
Frage,
ist.
was habe ich eigentlich falsch gemacht oder was oder ne, was könnte ich anders machen? Wie könnte ich darauf auch noch reagieren so?
Dieses reflektierte Sein einfach zu sagen, okay, was, wie du sagst, was ist mein Anteil an der ganzen Geschichte? Und ich hatte ein sehr, sehr spannendes Moment im Berufsleben, wo ich echt lange überlegt habe, okay, was war mein Anteil? Was hätte ich anders machen können? Und das war die Situation, wo ich befördert wurde zur Führungskraft. Und ich war natürlich euphorisch, habe mich so gefreut. Da war das, was ich jahrelang machen wollte, hingearbeitet habe und etc. Und wurde dann befördert. Und dann, was passiert? Ich gehe zu meinem damaligen Mentor und erzähle ihm das. Und erzähle, na, hör zu, ich bin jetzt wirklich Führungskraft und du wirst jetzt in meinem Team sein und wir machen alles zusammen. Wo ich nicht verstanden habe, okay, was löst diese Beförderung mit ihm aus? Er
Ja.
war 40 Jahre im Unternehmen, hat sicherlich auch das sich gewünscht und wollte das für sich auch erreichen. Aber ich war so verblendet, ich war so euphorisch, so egoistisch, muss man auch vielleicht sagen, dass ich das nicht gesehen habe. Und das hat wirklich zum Bruch geführt. Und das hat er mir dann
Ja.
auch vorgeworfen und hat dann gesagt, hey, du kommst hierher, du weißt, ich bin seit 40 Jahren hier und hatte nie die Chance und du redest hier so in deiner Euphorie. Hättest du mal in meine Richtung geschaut. Und das war für mich ein prägendes Ereignis, wo ich noch mehr mich in Dinge hinterfrage und noch mehr gucke, wie ich auf andere wirke.
Ja, ist ein schönes Beispiel, weil das ein sehr, sehr komplexes Beispiel ist, ne? Ich finde es gar nicht egoistisch, wenn man sich über seinen eigenen Erfolg freut, ne? Du darfst dich ja darüber freuen, wenn du eine Beförderung bekommst. Und trotzdem ist es natürlich interessant, gerade in solchen Situationen, eben diesen Weitblick zu behalten. Und das machen die wenigsten. Also ich glaube, es ist einfach nur menschlich, was dir da passiert ist. Da muss man sich überhaupt nicht schlecht fühlen. Und auch Congrats an dich, dass du, ne, diese Beförderung, wie gesagt, bekommen hast, weil ich finde schon, dass man sich da freuen darf. Aber ja, ich glaube, dass das natürlich auf der anderen Seite dann eben auch nicht auf Anklang unbedingt stößt, ist ja auch verständlich, ne? Und das ist sehr, sehr spannend. Also unglaublich komplex. Wir Menschen sind komplex. Wir waren bei der Prozessoptimierung, fand ich sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich aber ganz gerne beim Menschen bleiben, weil ich das natürlich immer umso spannender finde. Glaubst du denn, dass wir bei aller Liebe für Prozessoptimierung und Neugierde überhaupt den Menschen optimieren können? Oder ist das sogar vielleicht die größte Lüge unserer Zeit, unserer Führungs, ja, Zeit auch?
Ich glaube, den Menschen optimieren, das ist so, schaffst du nicht, du kannst ihn entwickeln. Das sage ich immer. Also optimieren, tust du Prozesse, tust du Dinge schneller machen oder so. Aber der Mensch ist so komplex, wie du sagst, und den gilt es nicht zu optimieren, sondern den gilt es zu entwickeln. Und dafür musst du ihn verstehen und musst ihn zuhören und verstehen, wo er hin will, was seine Bedürfnisse sind. Wir haben ja immer dieses schöne Beispiel des Eisberges und wir sehen nur ein Stück über der Wasseroberfläche. Und wenn du mit Menschen zu tun hast und vor allem in Führungspositionen mit Menschen zu tun hast, dann gehört dieser Eisberg dazu und du musst dich mit dem Unterwasser beschäftigen.
Ja, ja.
Es sind so viele Themen. Ich hatte auch extrem viele Beispiele bei mir im Privatleben, wo viel zu Hause einfach Thema war, wo ich einfach auf der Arbeit dann nicht der sein konnte, der ich gewohnt war zu sein. Und da hilft es nicht, zu sagen, ja, Abdelalim, du musst jetzt das hier verbessern und du weißt doch und hier. Das will ja keiner hören, so, sondern du musst den Menschen verstehen. Und versuchen, auch aufrichtig zu sein und nicht als Abklatsch und ah, wie geht's dir? Und du weißt ganz genau, die Führungskraft hat eigentlich keine Zeit. Da ist so, glaube ich, der größte Hebel. Da ist so das Spannendste und das Schwierigste gleichzeitig, dass Führungskräfte aufrichtig sind mit ihrem Team, mit ihren Mitarbeitern und die Zeit finden, das auch tun zu können. Wir haben leider immer die Gewohnheit, dass Führungskräfte, ja, das ist so ein Sidestep-Job irgendwie. So, ja, du bist jetzt Führungskraft, du hast Mitarbeiter, aber guck mal, dass die Projekte weiterlaufen, guck mal, dass du noch operativ unterstützt und alles. Aber so dieser Block an Mitarbeiterführung, an Mitarbeiter, Gespräche vorzubereiten etc., den findest du kaum. Und da gilt es halt für jeden Einzelnen, da eine Mitte zu finden. Aber ich finde, wir sollten das nicht der Führungskraft überlassen und sagen, guck mal, wie du klarkommst, sondern es müsste ein wirklich essentieller Baustein sein in der Aufgabe, dass man sagt, der Block ist nur für Mitarbeiter bestimmt.
Definitiv. Du machst gerade Werbung für meine Arbeit. Danke dafür. Nein, ich bin voll bei dir. Es ist einfach, Führungsarbeit ist Arbeit an sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass wenn alle Unternehmen das verstehen würden und die Mitarbeitenden selber auch genau diese Arbeit an sich einfordern würden, dann wären Unternehmen viel erfolgreicher, viel wirtschaftlicher und Menschen dazu zufriedener. Und das geht ja miteinander einher, ne? Also du brauchst ja auf der einen Seite die Zufriedenheit, aber auch das Verständnis für dich, um dich überhaupt in andere Lagen hineinversetzen zu können und um überhaupt zu verstehen, dass es eben auch andere Perspektiven da draußen gibt. Deswegen meine Frage an dich: Wie gelingt es dir denn als Führungskraft da an deinen Menschen dran zu bleiben? Weil was ich oft höre, gerade ne, auch aus der Wirtschaft, ist so, dass eben Führungskräfte dann sagen, ja, aber da haben wir keine Zeit für und da haben wir auch kein Geld für und wir bekommen auch nicht die richtigen Tools an die Hand. Wie gelingt es dir denn am Mann, an der Frau dran zu bleiben und wirklich auch zu verstehen, was gerade deren Leben ausmacht und wieso sie so sind, wie sie sind und deshalb vielleicht gerade besser performen als vor 2 Jahren und in 3 Jahren wieder mehr performen als jetzt?
Ja, für mich ganz wichtig ist es, nah dran zu sein beim Team. Ich hatte das Glück, vom Praktikanten zum Abteilungsleiter heranwachsen zu dürfen. Ich habe meine jetzigen Mitarbeitern auch als Kollegen, Teammitglieder erlebt und wir haben eine sehr, sehr enge Bindung. Das hat aber nicht jeder. Dir muss bewusst sein, dass die Menschen dem folgen, den sie auch vertrauen und der ihnen auch dieses Gefühl gibt, dass sie jetzt hier nicht ihre Dinge einfach abarbeiten und du erntest die Lorbeeren. Oder was ich immer gerne tue, ist, mein Team ins Spotlight zu bringen, wenn sie Dinge machen. Ja, wenn wir jetzt in großen Runden sind, in Meetings, wo gewisse Head-Offs unterwegs sind, dann, wo gewisse Statistiken erstellt worden sind von Teammitgliedern, dann gebe ich den Spot gerne weiter. Das ist nicht von mir, sondern das hat die und die Person gemacht. Bedanke dich
Cool.
doch gerne bei der oder ähnliches. Und das spüren, glaube ich, Menschen, das spürt das Team. Aber ich bin auch sehr, sehr reflektiert und sehr, sehr offen. Ich habe jetzt letztens erst im Team-Meeting die Rückmeldung bekommen, dass ich mit dem Kopf scheinbar nicht da bin. Ja, und da hat mein Team gesagt, hey, du bist nicht hier. Ich weiß nicht, wo du bist mit dem Kopf, aber irgendwie gerade nicht hier. Und allein das hat mir gezeigt, dass sie das aussprechen kann, zeigt mir, dass wir ein gesundes Team sind. Weil wenn jemand das nicht aussprechen kann, wenn du ein Team hast, wo jeder nur stillschweigend vor sich hin arbeitet, das ist sehr, sehr gefährlich. Und da habe ich mich bedankt, habe gesagt, okay, wie kommst du drauf? Was strahle ich denn scheinbar aus, dass dir das Gefühl gibt, dass ich so bin? Und das hilft mir. Du musst nahbar sein und sei für dein Team da. Das ist halt immer so. Was ich halt gemerkt habe, da habe ich gleich einen Punkt. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass wir wieder bei dem Skill sein. Also du als Führungskraft mach dich auch nicht klein. Also sei dir bewusst, dass dir Menschen wichtig sind und wenn du was gut machst, dann darfst du das auch gerne sagen. Ich habe oft erlebt, wo ich vermeintlich denke, das ist normal, das gehört sich so, dass ich Mitarbeitergespräche führe und mir Zeit dafür nehme, dass ich mir blog und dass ich mir den Raum vorbereite, wo ich dann mit Menschen spreche und sage, so, nee, ich gehe Mitarbeitergespräche rein und das ist in 5 Minuten vorbei, ja, alles wie immer und tschüss und tschüss. Und da merkst du halt, dass du anders, vermeintlich anders bist als die meisten und das solltest du dir dann auch wirklich zum Tool machen und sagen, okay, mir ist das wichtig, ich stehe dahinter und das transportierst du auch nach außen und das spürt ein Team und das versuche ich. Also das Gefühl zu geben, ich nehme mir Zeit oder wenn mich jemand fragt, auch ganz sehr spannend, du als Führungskraft bist natürlich oft unterwegs und bist in irgendwelchen Calls oder sonst was, kommt jemand rein zu dir und sagt so, hast du Zeit für mich? Und was ich dann immer gerne sage, ich nehme die Zeit für dich. Also ich nehme mir wirklich bewusst, wenn ein Teammitglied zu mir reinkommt oder sagt, dann lasse ich wirklich vieles liegen. Ich nehme jetzt bewusst die Zeit, du bist auf mich zugekommen, das kann warten, du bist jetzt der Fokus.
Und ist das manchmal herausfordernd für dich? Also was tust du für dein Wohl? Weil ich mir vorstelle, du stehst ja auch im Fegefeuer. Über dir sind ja auch irgendwelche Chefs, die irgendwas von dir wollen. Das ist denen ja relativ egal, ne? Sag ich jetzt mal bewusst so platt, wie sehr du dich um deine Mitarbeitenden kümmerst, um dein Team kümmerst, wenn da oben nicht die KPIs getroffen werden. Und das ist ja genau das Fegefeuer, was Führungskräfte gerade im mittleren Management so häufig führen. Deswegen die Frage, wie sorgst du für dich, dass du in der Balance stehst und damit umgehen kannst und eben auch genau diesen Raum entsprechend für dein Team hältst?
Ich bin ganz transparent, ich bin ganz ehrlich. Für mich ist Kommunikation immer ein Tool. Also wenn ich in dieses Feuergefecht reinkomme, dann sage ich, was mich beschäftigt. Dann sage ich das einfach. Wenn jetzt von mir erwartet wird, die KPIs zu erreichen, dann sage ich, hey, das können wir nicht erreichen, wenn das Team nicht funktioniert. Und um dass das Team funktioniert, muss ich mir Zeit nehmen für das Team. Und ich möchte mir Zeit nehmen für das Team. Und da müssen wir eine gewisse Haltung entwickeln als Führungskräfte zu sagen, nein, 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 lieber Chef, okay, ich hau die KPI. Er soll das Problem verstehen. Er soll verstehen, dass das nicht geht, ohne Zeit zu investieren in mein Team, in Mitarbeitergespräche, in Entwicklung. Sonst geht das ja die ganze Zeit nur so weiter.
Ja,
Und
spannend.
das ist halt unser Problem. Wir haben keine klare Haltung. Wir
Ja.
können nicht definieren und sagen, wo das Problem liegt. Wenn ich jetzt konfrontiert werde, ganz im konkreten Beispiel, das ist nicht erreicht. Dann gehen wir da rein und dann versuchen wir das zu verstehen, warum das nicht funktioniert hat. Und nicht zu sagen, sieh zu, dass du das morgen besser machst oder
Ja.
dass nächsten Monat die Zahlen stimmen. Ich muss doch erstmal verstehen, woran es lag. Und
Ja.
da sind wir wieder beim Eisberg. Und um das zu verstehen, muss ich mich beschäftigen und interessiert sein und offen sein, neugierig sein für mein Team. Und das tue ich zum Beispiel und bin wirklich ganz offen gegenüber den höheren Führungskräften und sage, ihr könnt hier alles erwarten und verlangen, was ihr wollt. Es wird nicht funktionieren. Oder
Ja.
es funktioniert, das ist ja
Ja.
das Gefährliche. Man sagt ja auch immer, es brennt nicht genug.
Hm.
Das Unternehmen läuft zu gut. Es ist noch nie richtig gegen die Wand gefahren. Das ist ja das Paradoxe daran, dass es vermeintlich gut läuft. Laut den Zahlen läuft es. Es läuft und läuft und du machst dir keine Gedanken. Und dann knallt es halt irgendwann. Aber es knallt nicht, indem die Absätze runter sind oder sonst was. Es knallt, dass Mitarbeiter fehlen, dass Mitarbeiter krank werden, dass die Motivation sinkt. Und das gilt es halt vorzubeugen, weil der Mensch sollte dir wichtig sein und ab einer gewissen Position hast du halt auch eine Fürsorgepflicht und das gehört halt dazu. Somit sei transparent, zeig Haltung und wenn es unangenehm wird, dann steh dazu. Dann steh dazu, dass du das jetzt halt einfach nicht abliefern kannst, dass was verlangt wird. Mag das eine Schwäche sein, kann sein. Ich sehe es als Stärke, das offen anzusprechen. Und wenn das für manche eine Schwäche ist, dann bin ich vielleicht nicht der Richtige für diese Position.
Ja, danke für deinen Mut. Abdelhalim, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen. Und zwar,
Gerne.
woran hältst du dich fest, wenn die Komplexität der Welt schwerer wird?
Tatsächlich an meinen Glauben, an meiner Familie, die das Kern der Kern des Lebens, würde ich jetzt mal sagen. Also einfach alles mal also nicht mehr diese Geschwindigkeit drauf zu haben, einfach eine andere Perspektive und zu
Ja.
fragen, okay, ist das wirklich so wichtig, das Thema? Wenn ich das aus einer anderen Perspektive angucke und ich habe Familie in Tunesien und denke so, was haben die jetzt gerade für Themen und was habe ich gerade für Themen? Also
Ja.
das hilft mir sehr, diesen Perspektivwechsel oft zu tun und zu sagen, das, was du hast und das, was du tust, ist wirklich nur pures Glück und du bist privilegiert. Und das hilft mir absolut, wieder Ruhe in mein Leben reinzubringen.
Ja, diese Entkopplung, das kann ich gut nachvollziehen.
Absolut.
Vielen lieben Dank für diesen tollen Impuls, für diesen wunderbaren Austausch, für deine weisen Worte. Ich hoffe, dass die ganz, ganz viele Menschen hier, die zugehört haben, jetzt zum Nachdenken anregen. Und ja, schön, dass du da warst. Bis auf ganz bald. Dankeschön.
Ich danke dir, vielen, vielen Dank.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.